Linker Antisemitismus, woher kommt's? Radio Dreieckland sprach mit Olaf Kistenmacher. Olaf Kistenmacher ist Historiker und hat über den Antisemitismus in der Roten Fahne der Tageszeitung der KPD in den 20er Jahren promoviert. Was war eigentlich mit einigen radikalen deutschen Linken los, so Ende der 60er Jahre mit diesem plötzlichen Antisemitismus, der da auftaucht, oder vielleicht war der ja auch gar nicht so plötzlich? Woher kam das?
Ja, woher kam das? Das ist auch nach wie vor die große Frage, gerade wenn man es so darstellt, wie du es in deiner Frage auch dargestellt hast, dann, also das ist ja so die übliche Sichtweise auf die deutsche Linke, dass sie bis Ende der 60er Jahre eher etwas positiv gegenüber Israel eingestellt war oder zumindest gleichgültig, und dass dann wie aus heiterem Himmel nach dem Sechstagekrieg die große Mehrheit zu einer hasserfüllt anti-israelischen Position umgeschwenkt wäre. Dieses Bild ist auch nicht grundsätzlich falsch, aber ich vermute, es gab vorher, wie es auch einige Studien, die sich damit beschäftigt haben, auch vorher schon sehr viel kritische Stimmen gegenüber Israel innerhalb der Linken. Und was es außerdem gab, war eine vielleicht nicht reflektierte Haltung zu dem ganzen Komplex Antisemitismus, Zionismus und auch keine wirkliche Reflexion des Judenbildes innerhalb der Linken. Und ich glaube, in dieser Gemengelage konnte sich in so kurzer Zeit nach dem Sechstagekrieg so eine hasserfüllt feindselige antizionistische Position entwickeln. Also ich würde sagen, so die Versatzstücke waren im Grunde genommen vorher schon da, aber die Kombination passierte erst nach dem Sechstagekrieg.
Was meinst du mit einem nicht reflektierten Judenbild?
Damit meine ich, dass ich interpretiere das ein bisschen aus meiner Erfahrung heutzutage. Mhm. Damit meine ich, dass man innerhalb der Linken denkt, man habe das Problem Antisemitismus stets bekämpft, also auf der politischen Rechten, mhm, und man habe es und es sei innerhalb der eigenen Reihen eigentlich kein Problem. Und man habe alle Vorurteile, die es so gibt in der Welt gegenüber Jüdinnen und Juden, die habe man innerhalb der Linken überwunden. Und meine Erfahrung aus der Gegenwart ist, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also was mir sehr oft begegnet von Leuten, die politisch eher auf Seiten der Linken, also bis hin zu linksliberal, zu verorten sind, was mir dort begegnet, ist eine Vorstellung, dass Juden doch irgendwie eine besondere Verbindung zu Kapital, zu Geld, zu schnellem Reichtum und so weiter haben. Und wenn diese Vorstellungen nicht reflektiert werden und überwunden werden, dann bieten sich natürlich Juden, und Juden jetzt gedacht als ein Wort in Anführungszeichen, Juden bieten sich dann immer wieder an, um Phänomene in der Modernen scheinbar zu erklären. Also was mir begegnet innerhalb der Linken ist eine Vorstellung, es gäbe eine jüdische Lobby, die Politik der USA bestimmt. Und das in Kombination mit der Vorstellung, die Juden wären auch im Nahen Osten letztlich Fremde, wären eigentlich nur Dienstherren des Imperialismus und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das hängt zusammen mit diesem sehr alten, schon im 19. Jahrhundert und auch schon davor zu findenden Judenbild, wonach Juden immer mit Macht und Reichtum und vor allen Dingen mit einer Macht verbunden werden, die nicht zu Recht besteht, sondern die sie sich unzulässigerweise angeeignet haben.
Jetzt, was einem auch auffällt, wenn man ältere Texte liest, also jetzt, ich habe das nicht flächendeckend getan, aber mit großer Selbstverständlichkeit wird immer von dem Faschismus gesprochen. Eigentlich kaum der Begriff gebraucht, der auf die deutsche Vergangenheit verweist, auf den Nationalsozialismus. Ist da nicht eigentlich auch so ein bisschen die deutsche Geschichte in so einen allgemeinen Begriff Faschismus übertragen worden und damit auch aus der deutschen Geschichte ausgebürgert worden?
Ja, also das kann man sicherlich sagen, würde ich jedenfalls vertreten, bis, sagen wir mal, Ende der 80er Jahre, dass nicht wirklich unterschieden wurde zwischen Faschismus auf der einen Seite und Nationalsozialismus auf der anderen Seite. Da hat es sicherlich Positionen innerhalb der Linken gegeben, die versucht haben, das weitergehend zu reflektieren. Es hat ja auch Kritikerinnen und Kritiker eines linken Antisemitismus gegeben innerhalb der Linken. Aber dass sich die Redeweise vom Nationalsozialismus zum Beispiel auch innerhalb der Linken durchgesetzt hat, würde ich sagen, ist erst nach 89 passiert. Und wenn man sich die alte Faschismus-Definition also von Dimitrov anguckt, dann arbeitet die eben mit diesem Faschismusbegriff. Und dann ist es immer eine Herrschaft des Finanzkapitals über das Volk. Und das bietet natürlich zum einen Entlastungsstrategien, also die breite Bevölkerung ist dann eher Opfer dieses Faschismus.
Die ist immer gut.
Ja, die ist letztlich immer gut und die ist Opfer dieses Faschismus oder Opfer dieses Finanzkapitals und dieser Herrschaft des Finanzkapitals. Und auf der anderen Seite wird damit auch die Macht auf etwas ganz Diffuses, Nebulöses verschoben, nämlich dieses Finanzkapital, was innerhalb der Kommunistischen Internationale auf sehr verschiedene Weise definiert wurde. Besonders unangenehm wird es dann, wenn man sich daran erinnert, dass auch es die Vorstellung gab, dass genau dieses Finanzkapital vielleicht auch von Juden dominiert worden ist. Also wenn die beiden Sachen, die natürlich nie zusammen erwähnt wurden, aber die es durchaus gab, innerhalb der 20er und 30er Jahre beispielsweise, wenn man das miteinander kombiniert, dann wird das besonders schräg. Aber das ist nur, glaube ich, sind nur die extremsten Formen dieser Redeweise von der Herrschaft des Finanzkapitals. Und natürlich, also die Besonderheit der Shoah anzuerkennen, ist etwas, was auch ein paar Jahrzehnte gebraucht hat innerhalb der Linken nach 1945. Und insofern war die Redeweise des Faschismus natürlich schon, ob bewusst oder unbewusst, eine Möglichkeit, den Nationalsozialismus eben doch nur als eine Form des Faschismus unter vielen anderen zu sehen.
Es gab ja auch einen Antisemitismus unter Stalin.
Ja.
Könntest du dir vorstellen, dass das vielleicht auch auf irgendeinem Wege die westdeutsche Linke beeinflusst hat?
Ja, vorstellen kann ich mir das. Da wäre noch einiges zu erforschen, denke ich. Es ist erstmal bemerkenswert, dass sich die neue Linke in Westdeutschland nach dem Sechstagekrieg, dass die sich zwar in ihrer weiteren Entwicklung im Laufe der 70er Jahre sehr stark mit den alten marxistisch-leninistischen Texten, also mit Lenin vor allen Dingen, aber auch mit Stalin beschäftigt. Die Schriften werden wieder veröffentlicht im Laufe der 70er Jahre. Und erstmal muss man auch sagen, die finden da zunächst eine Bestätigung ihrer eigenen Position. Also auch schon vorher gab es eine sehr deutliche Ablehnung des Zionismus und scheinbar schien ihre Position nach dem Sechstagekrieg an diese Haltung anzuknüpfen. Auf der anderen Seite entwickelte sich die Position aber unmittelbar nach dem Sechstagekrieg, auf den ersten Blick jedenfalls, unabhängig von diesen alten Quellen. Und die sogenannte Neue Linke definierte sich ja auch gerade darüber, dass sie sich eben in Abgrenzung zum traditionellen Marxismus ihre Position entwickelte. Insofern kann man vielleicht sagen, da gibt es eine unbewusste Tradierung. Denn natürlich gibt es Verknüpfungen zwischen der Linken in Osteuropa in den Jahren von 45 bis Ende der 60er Jahre und der westdeutschen Linken, also über die kommunistischen Parteien in Westeuropa, aber auch über Leute, die aus der DDR kamen und nach Westdeutschland gegangen sind oder aus Westdeutschland Besuche der DDR unternommen haben und man konnte Zeitschriften lesen und so weiter. Also es gibt da eine gewisse, gibt da eine Möglichkeit des Austauschs, aber trotzdem scheint sich dieser Antisemitismus unter Stalin, der Osteuropa in gewisser Weise noch länger prägt, scheint auf den ersten Blick erstmal keinen Einfluss zu haben auf die Position der westdeutschen Linken nach dem Sechstagekrieg. Die argumentieren einfach anders. Soll ich das noch weiter ausführen?
Ja, ja.
Also der Begriff Zionismus hatte in den Schauprozessen, die geplant waren und da durchgeführt wurden, also in der CSR, der Prozess gegen Rudolf Slansky in der DDR, der geplante Prozess gegen Paul Merker und Mitglieder und Vertreter der jüdischen Gemeinde oder der geplante Prozess gegen die Kremlärzte. In all Zumindest in zwei dieser Prozesse tauchte der Begriff Zionist auf, nämlich in dem Rudolf-Slansky-Prozess. Das hat ja nicht zuletzt in Freiburg Thomas Hauri mit seiner Dissertation vor 11 Jahren gezeigt, als auch in dem Prozess gegen Paul Merker oder in den Verfolgungen von Paul Merker und anderen in der DDR spielte der Begriff Zionist eine große Rolle. Und in dieser Zeit hatte der Begriff Zionist mit dem Nahen Osten eigentlich gar nichts zu tun. In dieser Zeit bedient der Begriff lediglich als Tarnbegriff, um deutlich zu machen, es handelt sich hier um Menschen aus jüdischen Familien oder wie im Falle von Paul Merker, der nicht aus einer jüdischen Familie stammte, um jemanden, der gewissermaßen zu judenfreundlich ist in seiner Position zur Shoah. Und Ende der 60er Jahre hat aber die Position der Neuen Linken, die hat wieder direkt mit dem Nahostkonflikt zu tun. Also wenn dort Linke vom Zionismus sprachen, dann meinten sie damit erstmal die Situation im Nahen Osten. Das ist, denke ich, der auffälligste Unterschied zwischen der Position unter Stalin oder der Sprache unter Stalin und der Sprache der westdeutschen Linken nach dem Sechstagekrieg.
Ja, ich habe so das Gefühl, die Palästinenser, das erklärt nicht alles, aber die imponierten diesen Westdeutschen auch einfach, weil bei denen machte es plopp. Irgendwie da geschah etwas. Da waren die Fronten klar. Also Kunzelmann hat sich ja auch in dieser Richtung geäußert. Da muss man nicht erstmal niemandem klar machen, was los ist.
Ja, also das ist ja wiederum auch eine der verbreiteten Sichtweisen innerhalb der Forschung, dass der Antisemitismus eher eine Folge ist von einer zu überschwänglichen Solidarität mit der palästinensischen Seite. Das stimmt auch, wenn man es so sagt, aber dabei bleibt eine Sache unreflektiert, nämlich die Frage, warum gab es denn überhaupt mit der palästinensischen Seite so eine überschwängliche Solidarität und warum war der Nahostkonflikt der zentrale Konflikt für die Neue Linke und nicht andere Konflikte, die es auf der Welt gab. Und
Vietnam war auch ein wichtiger.
War auch ein wichtiger Punkt, genau. Aber es gab natürlich noch weitere Konflikte innerhalb der Welt. Und warum gerade der, und du hast Dieter Kunzelmann erwähnt, also Dieter Kunzelmann, der gerade sagt, ja, wir müssen im Grunde genommen anerkennen, dass die palästinensische Seite im Nahen Osten die gleiche Funktion erfüllt wie der Vietcong. Und dass während die USA scheitern wird am Widerstand des Vietcong, so wird quasi, und dann wird die Argumentation sehr krude und verschwörungstheoretisch, so wird quasi die deutsche Sache, die hier gemeinsam agiert mit der zionistischen Seite, die werden scheitern an dem Widerstand der Palästinenser.
Und alle sind sie Faschisten, also der deutsche Staat ist Faschisten, der jüdische Staat ist faschistisch und da ist mal alles dagegen und damit ist das Problem Nationalsozialismus auch ein bisschen entsorgt.
Ja, ja. Ich höre aus deinen Fragen raus, dass du den Erklärungsansatz mit der Schuldabwehr plausibel findest. Ich finde den auch plausibel, wenn man das sich anguckt für Leute wie Dieter Kunzelmann beispielsweise, also für die Tupamaros West-Berlin, Schwarze Ratten, die Organisation, die am 9. November 1969 die Bombe im jüdischen Gemeindehaus in Berlin gelegt hat. Die Bombe hat ja glücklicherweise versagt. Wenn man sich diese Leute anguckt, dann ist dieser Erklärungsansatz sehr plausibel. Er ist auch plausibel, wenn man sich Stellungnahmen aus der Taz beispielsweise anguckt, aus den 70er und 80er Jahren, oder wenn man sich Stellungnahmen aus dem Milieu, aus dem die Grünen entstanden sind, zu dieser Zeit anguckt. Und trotzdem kann dieser Schuldabwehr-Antisemitismus, also dieser Versuch, Deutschland von seiner historischen Schuld zu entlasten, der kann eine Sache nicht erklären, nämlich die Traditionslinie, die bereits vor 1945 bestand. Und deswegen versuche ich immer, noch eine größere Kontinuitätslinie zu ziehen und eben zu zeigen, wie die Position Zionismus mit Faschismus gleichzusetzen, nicht erst nach 45 bestand, sondern bereits vor 1933 in der KPD, also in der Deutschen Kommunistischen Partei, formuliert wurde. Das hat natürlich im historischen Kontext eine andere Bedeutung als nach 45 und trotzdem halte ich es aber für wichtig, dass es solche Anknüpfungspunkte gab, also dass man solche längeren Traditionslinien ziehen kann.